Haftungsausschluss. Die in dieser Radiosendung dargestellten Informationen haben einen rein informativen Charakter und sind nicht unbedingt korrekt oder vollständig. Die Informationen behaupten keinerlei gesundheitlichen Nutzen und ersetzen in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung, Diagnose und Therapie durch einen approbierten Arzt. Stattdessen hoffen wir, dass die hier dargestellten Informationen Ihnen dabei helfen können, eigene Nachforschungen anzustellen und informiertere Entscheidungen für das eigene Wohlbefinden zu treffen. Wegen einem technischen Fehler fehlen in dieser Audiodatei die ersten 2 Minuten der Radiosendung. Wir bitten um Verständnis.
Zu Diabetes ein paar Zahlen. Laut der deutschen Gesundheitsumfrage vom Jahre 2012 haben in Deutschland 9,3% der ganzen Bevölkerung den Diabetes. Wobei 90% hatten einen Typ 2 Diabetes und knapp 5% einen Typ 1 Diabetes. Und viele vermuten, dass auf jeden Diabetiker gibt es ungefähr 3 bis 4 Menschen in einem prädiabetischen Zustand. Das heißt, die tatsächlichen Zahlen können viel höher sein.
Sind sie wahrscheinlich auch. Hm.
Genau, zur Fettleibigkeit. Da sieht es noch schlimmer aus. 2009 waren laut Meldung des Statistischen Bundesamts 51% der Erwachsenen übergewichtig in Deutschland. 15% galten als adipös, das heißt fettleibig. Und die allerletzte nationale Verzehrstudie stufte sogar 66% der deutschen Männer und 50% der Frauen als übergewichtig ein. Und nach diesen Zahlen gelten 20% als fettleibig, das heißt mit Body Mass Index über 30. Ja, so viel zu Statistiken. Und ja, wie viele Menschen können sich ernähren ohne Weizen und Zucker überhaupt vorstellen? In den letzten 30 bis 40 Jahren haben sich Weizen und Zucker stark in unserer Ernährung als Grundnahrungsmittel verankert. Und die Tendenz ist definitiv steigend. Wenn man sich das Angebot aus dem Supermarkt anschaut, Weißbrot, Vollkornbrot, Brötchen, Pizzas, Müsli, alle möglichen Arten von Nudeln, dann ist es keine Überraschung. Also so gesehen gibt es in unseren Supermärkten kaum noch ein Regal, das kein weizenhaltiges Produkt bietet.
Genau. Ja, ich möchte nur kurz einhaken. Ja. Bei unseren Slideshows, also direkt unter der Radiosendung, da habe ich ein Bild hineingestellt, das ist die Ernährungspyramide. Da sehen wir 2 verschiedene Pyramiden. Die eine ist aus den USA, wo ganz unten die Basis eben Brot bildet. Brot, Getreide, Müsli und dann ein bisschen weniger Frühstück, ein bisschen weniger Gemüse und noch weniger Fleisch und ganz oben Fette. Und das ist genau das, was wir auch in unseren Supermärkten bekommen. Also das ist eher von Amerika her genommen, von Ihren Empfehlungen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich da noch jemand dran, aber früher waren auch auf diesen Kellogg's-Packungen war immer genau diese Ernährungspyramide drauf. Auch ein lustiger Zufall, ne? Aber ich glaube, das hat sich uns allen doch stark eingeprägt und man hat dieses Bild immer im Kopf, ja, so muss es sein und bloß viel Weizen und so weiter und bloß nur ganz wenig Fleisch. Genau.
Genau, wo wir wieder beim Thema sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass der moderne Weizen ist nicht wirklich das gleiche Korn ist, das unsere Vorfahren zum täglichen Brot vermahlen haben. Also noch vor 50 Jahren. Natürlich, die Evolution hat den Weizen über Jahrhunderte nur geringfügig verändert, aber erst in den letzten 50 Jahren gab es unter dem Einfluss von Agrarindustrie ziemlich dramatische Veränderungen. Bestimmte Weizenarten wurden hybridisiert. Es entstanden viele, viele neue Kreuzungen, die den Weizen resistent machen sollten gegen Umwelteinflüsse, den Ertrag steigern und natürlich die Weiterverarbeitung erleichtern. Zum Beispiel in Nordamerika ist diese Ertragsrate mittlerweile 10-mal so hoch wie vor 100 Jahren. Und wie wir später sehen werden, diese fundamentalen genetischen Modifikationen haben natürlich ihren Preis. Genau, Nahrungsmittel, die ganz oder teilweise aus Weizen bestehen, gehören mittlerweile zu fast jeder Mahlzeit. und komischerweise entsprechen auch den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft der Ernährung, DGE. Doch wie gesund sind weizenhaltige Produkte für uns wirklich? Lass uns mal Blick auf Weizenmehl werfen. Weizenmehl besteht gewichtsmäßig im Durchschnitt zu 70% aus Kohlenhydraten und zu 10-15% aus Klebeeiweiß, einem sogenannten Gluten. Und wie wir weiter sehen werden, haben diese zwei Bestandteile von Weizen katastrophale Folgen für unsere Gesundheit. Warum ist es eine gute Idee, dem Rat von diversen Ernährungsbehörden und Institutionen und Ärzten und Krankenkasse nicht zu folgen? Das heißt, das Rat mehr gesundes Vollkorn zu essen. 1981 führte eine Studie der Universität Toronto das Konzept des sogenannten glykämischen Index ein. Das heißt, eine Messung der Wirkung verschiedener Kohlenhydrate auf den Blutzucker im Vergleich zu reinem Traubenzucker, das heißt Glucose. Je höher der Blutzucker nach dem Verzehr eines bestimmten Nahrungsmittels war, desto höher war der glykämische Index. Und in der damaligen Studie lag der glykämische Index von Weißbrot bei 69, von Weizenvollkornbrot bei 72, aber von Tafelzucker, von Saccharose nur bei knapp 60. Das heißt, dass der glykämische Index von Vollkornbrot ist also in der Tat viel höher als der von gewöhnlichem Zucker. Und zusammengefasst kann man sagen, dass Weizenprodukte erhöhen den Blutzucker viel stärker als alle anderen Kohlenhydrate und vor allem Tafelzucker.
Ja, so. Also da möchte ich auch kurz einhaken bezüglich dem Zucker. Zuckergehalt. Es wird immer gedacht, dass nur der Zucker aus Kohlenhydraten besteht und die sehr schnell verfügbar sind und dass man deswegen auch so in einen gewissen Insulinschock reinkommen kann. Aber wie du richtig gesagt hast, das Brot, das eigentlich die Kohlenhydrate sind, hat die Kohlenhydrate, die sich langsamer abbauen, das ist trotzdem Zucker. Also man hört auf die Meinung, diese langsamen Kohlenhydrate sind besser, aber es ist für den Körper in Wirklichkeit dasselbe. Kohlenhydrat ist Kohlenhydrat, egal ob das jetzt Zucker ist oder ob das jetzt ein Brot ist.
Genau.
Das funktioniert ja folgendermaßen, egal ob es jetzt ein komplexer Zucker ist, der Körper kann halt dann letzten Endes nur einen einfachen Zucker verwenden und die Zucker werden halt, glaube ich, in der Mundhülle schon aufgespalten, findet die erste Spaltung statt und am Ende ist es einfach nur einfach Zucker, damit sie die dünneren Zocken das am Ende auch aufnehmen können.
Genau, das sind Produkte, ist immer Glucose.
Genau.
Aber genau. Beim Weizen ist es ja das Problem nicht nur die Kohlenhydrate, sondern diese vielen Eiweiße, die drinnen sind, die auch, wie du gesagt hast, Gluten genannt werden. Mhm. Und die haben viele bedenkliche Probleme. Ein Grund dafür ist, dass Weizen ist, oder das Korn, das was wir ins Brot verarbeiten, ist eine Saat. Und die Saat ist eigentlich ein Baby. Es ist noch keine fertige Pflanze. Und Mutter Natur gibt in diese Saat, um sie zu beschützen, sehr viele, was genannt wird, Antinährstoffe hinein. Und das soll zum Beispiel Schädlinge fernhalten, dass die Saat nicht essen. Und all das sind, Phytostoffe und gefährliche Stoffe eigentlich, die in der Verdauung von Menschen sehr viel Probleme hervorrufen können. Also es ist nicht nur das Kohlenhydrat, sondern auch die Eiweiße, die da drinnen sind, die Probleme machen können.
Genau, das ist ein natürliches Schutzmechanismus von Weizen und anderen Samen. Aber zu Gluten kommen wir später. Ich würde zuerst ein bisschen erzählen, warum ist höher Blutzucker so schlecht für uns ist und welche Konsequenzen das alles hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Glucose immer in Begleitung mit Insulin kommt. Insulin ist weit bekannt. Es ist ein Hormon, das Glucose in die Körperzellen transportiert, wo sie zu Fett umgebaut werden. Und je höher der Blutzucker nach dem Essen ansteigt, desto höher steigt auch der Insulinspiegel und desto mehr Fett wird eingelagert. Normalerweise würde der Zucker bei einem idealen sportlich aktiven Menschen in die Muskel transportiert und in Glykogen umgewandelt. Aber die meisten Menschen bewegen sich heutzutage kaum. Unsere Glykogenspeicher sind wahrscheinlich komplett voll von den meisten Menschen.
Mhm.
Genau, also muss der Körper einen anderen Ausweg suchen und deswegen startet er den Zucker ins Fett umzuwandeln. Dazu bekommen die Fettzellen das Signal, Fett aus dem Blut aufzunehmen, wobei es keine Rolle spielt, ob es Fett aus der Nahrung war oder Fett aus dem Blutzucker. Und dieser Insulinanstieg nach dem Weizenverzehr dauert ungefähr 2 Stunden. Und danach spüren wir natürlich wieder Zuckertief und einen Heißhunger und versuchen dies auszugleichen, indem wir natürlich noch mehr Weizen oder zuckerhaltige Produkte essen. Ja, und so schließt sich der Teufelskreis. Doch es kommt noch schlimmer. Mit jedem wiederholten Zyklus Glucose, Insulin, Fettablagerung vermindert sich auch das Ansprechen der Körperzellen, vor allem in Leber und Fettgewebe, auf Insulin. Es entsteht die sogenannte Insulinresistenz, was in Wirklichkeit nichts anderes ist als Vorstufe von Diabetes. Das heißt, nun muss der Körper immer mehr Insulin ausschütten und steuert damit auf den Diabetes Typ 2 zu. Und dieser Zustand, in dem die sogenannten Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht mehr imstande sind, Insulin in ausreichenden Mengen zu produzieren, das nennt man Diabetes Typ 1. Das ist natürlich der schlimmste Zustand und in diesem Zustand ist die erkrankte Person ohne Spritzen von Insulin nicht überlebensfähig. Also, das war Insulinresistenz und das ist natürlich auch noch nicht alles. Es kommt noch schlimmer. Diese konstante Zuckerspitzen, die lösen im Körper vielfältige Entzündungsreaktionen aus, die für viele moderne uns gut bekannte Krankheiten verantwortlich sind. Also ich nenne nur ein paar. Herzerkrankungen, Krebs, Müdigkeit, Antriebs-, Energielosigkeit, Depressionen, Angstzustände, Haarausfall, Pilzbefall, Nervosität, Schlafstörungen und bis hin zu geistiger Verwirrtheit und sogar Schizophrenie. Mhm.
Das heißt, unser täglich Brot ist unser täglich Gift, theoretisch, oder?
Hört sich ganz danach an, ne? Wenn man sich die ganzen Ergebnisse von dieser Studien anhört.
Mhm.
Mhm. Aber genau. Trotzdem wird diejenigen, die an Diabetes Typ 1 leiden, die eben diese Insulinresistenz aufgebaut haben, da ist die Therapie, noch mehr Insulin zu geben, damit man sozusagen diese Stoffwechselprodukte besser abbauen kann. Wobei, wenn wir wissen, dass Zucker eben Probleme macht, dann wäre ja die logischere Lösung, die Zuckerzufuhr oder alle Kohlenhydratzufuhr zu verringern, anstatt zu sagen, ja, Zucker ist okay, Kohlenhydrat ist okay, geben wir einfach mehr Insulin. Also da, es ist zwar logisch auf der einen Seite, man kann das schon verstehen, aber es, wenn man nachdenkt, dass vielleicht Kohlenhydrate nicht diese glorreiche Ernährungsform ist, dann sollte man einfach das reduzieren.
Mhm. Ja, soweit ich weiß, war das doch auch früher, bevor überhaupt diese Insulinbehandlungsmethode aufkam, auch die gängige Therapie gegen Diabetes, ne? Dass man eine kohlenhydratarme Ernährung verschrieben hat.
Es wird immer noch verschrieben von der Deutschen Gesellschaft der Diabetiker, glaube ich. Also sie empfehlen das ganz direkt, 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate zu essen.
Ja, aber davor, bevor das sich etabliert hat, sowas zu empfehlen, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, weißt du das, Jörg?
Ich glaube, es war Anfang des 20. Jahrhunderts, bevor Benting und Best halt das Insulin von Schweinen gewonnen haben, gab es ja die sogenannte Hungerdiät. Also das heißt halt einfach, weil die wussten nicht, wie sie den Blutzucker regulieren konnten, wurden halt Diabetiker, wo sie halt wussten, wo sie mit diesen, vielleicht kurz zum Namenhintergrund, also zuckerkrank ist ja der ganz allgemeine Name. Und das liegt halt darin, durch den angestiegenen Blutzucker, wird der Zucker über die Nierenschwelle hinausgetragen und der Urin ist süß. Und das erklärt halt daran, dass einfach, ja, Diabetes mellitus, honigsüßer Durchfluss bedeutet. Das heißt, der Urin hat süß geschmeckt und damit hat man früher, Anfang des 20. Jahrhunderts oder noch eher, festgestellt, das ist jetzt ein Diabetiker, weil der Urin süß schmeckt. Genau. Und ja, die Hungerdiät war damals eine Variante, dass man halt Diabetes besser behandeln konnte, aber natürlich nicht heilen, und die Menschen sind trotzdem irgendwann gestorben, weil Insulin einfach fehlte und nicht vorhanden war.
Aber offensichtlich hat es für einige Jahrzehnte auf jeden Fall was gebracht, damals.
Es gab eine Zeit, wo eine kohlenhydratarme Ernährung für Diabetiker empfohlen wurde, wie Luke richtig gesagt hat. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wer das genau war, welcher Arzt, da war so ein ganz bestimmter Arzt, der das praktiziert hat.
Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, aber es ist interessant, der Serge hat ja gerade erwähnt, dass diese Gesellschaft für Diabetiker die Richtlinie rausgibt oder den Vorschlag rausgibt, Diabetes mit einer Ernährung zu stabilisieren, die wenig an Kohlenhydraten hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum unsere Ärzte, also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich habe Diabetes, dann wird er mir wahrscheinlich sagen, nimm Tabletten oder nimm, ja, bevor irgendwie auf die Idee kommt, eine andere Ernährung vorzuschlagen. Also es scheint nicht gängig zu sein.
Okay, jetzt muss ich selber noch kurz fragen, empfiehlt jetzt diese Ernährungsgesellschaft halt weniger Kohlenhydrate
zu essen? Nein, das war damals, und heute ist es ganz normal zu empfehlen, viele Kohlenhydrate, also diese Standardernährung.
Genau. Ja, genau.
Ja, das ist auch meine Erfahrung vom Arzt, ne? Zumindest.
Wobei wir später noch, glaube ich, zu den Alternativen kommen werden. Mhm. Eine Alternative ist die ketogene Diät. Ich glaube, da werden wir sicher mal eine eigene Radioshow darüber machen, wenn es auch sehr
interessant ist. Genau, definitiv, ja.
Und da zeichnet sich ab, dass Kohlenhydrate nicht essentiell sind. Der menschliche Körper kann sehr gut auch rein durch einen Fettstoffwechsel arbeiten und, wie sich es dann herausstellt, sogar viel besser als mit Kohlenhydraten. Und wie gesagt, da machen wir mal eine eigene Radioshow drüber. Mhm.
Genau, nur eine kurze Anmerkung. Es gibt essentielle Aminosäuren, es gibt essentielle Fettsäuren, aber es existieren überhaupt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das heißt, warum kann man auf sie überhaupt nicht verzichten?
Ja, aber dennoch haben wir diese Pyramide, und ich glaube, ein Grund darin liegt, dass diese Empfehlung für den Konsum von Kohlenhydraten ist die große Zahl der Weltbevölkerung. Wir haben jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Milliarden Menschen auf der Erde. Und ja, es wäre gar nicht mehr möglich, diese Menschen zu ernähren mit etwas anderem als Kohlenhydrate, die hauptsächlich von Getreide kommen und wo die Getreide eben industriell aufgebracht werden können mit diesen Düngern, also Stickstoffdüngern und so weiter. Es ist verständlich, warum wir nur hören, dass Brot ist gesund und so weiter, weil eine Alternative global gesehen gar nicht mehr denkbar wäre.
Das war, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum dann so viel Weizen angebaut wurde oder halt auch verschiedene Formen von Weizen modifiziert wurden oder halt teilweise sogar genetisch verändert, damit einfach diese Riesenanteil der Bevölkerung ernährt werden kann. Das war zumindest, will ich mir zumindest ein gehört zu haben.
Ja, das stimmt. Der Weizen ist mittlerweile schon so stark verändert worden, industrialisiert, dass Weizen, wenn man ihn aussetzen würde und sich selbst überlassen würde, der überhaupt keine Überlebenschancen hätte. Das heißt, der Weizen als Spezies ist total abgestimmt und auch abhängig von den Menschen und auch umgekehrt. Das ist sehr interessant. Das ist fast so wie eine Symbiose. Also man könnte das eine mit dem anderen, man kann sie nicht mehr auftrennen. Ich glaube, daher kommen die Empfehlungen auch, dass Kohlenhydrate gut sind, weil einfach die Alternative in Richtung Fett und Eiweiße weniger denkbar oder weniger machbar sind sogar.
Ja. Wo du gerade Fett sagst, es ist ja, momentan basiert ja unsere Ernährung auf Kohlenhydraten, und wenn man jetzt einfach ist natürlich die Gegenmeinung alles gegen Fette ausgerichtet. Und dann ist halt die Frage, okay, ja, was gibt's für Fette, oder gibt's da auch Unterschiede?
Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Es gibt gesunde Fette, es gibt schädliche Fette. Nur ist das Problem, dass es in der Öffentlichkeit so viel falsche Information und so viel verwirrende Information darüber gibt, dass es ganz gut ist, dass wir das mal thematisieren. Vielleicht gehen wir dazu auch erstmal zurück, wie ist das Ganze überhaupt entstanden, woher kommen, es gibt noch eine weitere Ebene, nicht nur die Ernährung der Gesamtbevölkerung, es gibt noch die Ebene von Studien und was da für Studien dahinter stehen, die an die Öffentlichkeit kamen und dann als Tatsachen angepriesen wurden. Also diese Hypothese, wir kennen ja alle die Hypothese, gesättigte Fette verursachen Herzkrankheiten, sind schädlich für uns und führen zum frühen Tod. Ja. Und diese Hypothese tauchte zum ersten Mal 1955 auf von dem Forscher Ainsley Keyes. Der hatte eine Studie, die das ist die sogenannte Sieben-Länder-Studie. Da hat er praktisch Daten vorgestellt, wo aus diesen sieben Ländern die Menschen, die am meisten gesättigte Fettsäuren gegessen haben, die hatten halt eine höhere Rate an kardiovaskulären Erkrankungen. Und zwei Jahre später kamen dann durch zwei andere Forscher heraus, dass mit der Studie ein paar Dinge nicht stimmten. Zum einen war es so, dass eigentlich Daten vorhanden waren aus 22 Ländern und der Ainsley Keyes hat die Daten von nur sieben Ländern für seine Studie herausgepickt. Und hätte er alle Daten verwendet, möglicherweise würde diese Studie gar nicht hätte veröffentlicht werden können. Ja, und zum anderen war es so, dass das auch strukturell problematisch war, weil es sich um eine epidemiologische Studie gehandelt hat. Und bei solchen Studien kann man eben keine Kausalität feststellen, sondern nur Aussagen, dass zwei Elemente zusammen auftreten. Ja, so. Und zur gleichen Zeit ungefähr war es aber so, dass auch die Zuckerhypothese aufkam und debattiert wurde, wo schon gesagt wurde, es ist der übermäßige Verzehr an Kohlenhydraten, der zu diesen Erkrankungen führt, zu den chronischen Erkrankungen und Übergewicht. Und genau, das war Ende der 50er bis in die frühen 70er Jahre. Da gab es eine anhaltende Debatte zwischen Ainsley Keyes, dem Begründer dieser gesättigten Fett-Herzkrankheitshypothese und einem anderen Forscher, der hieß John Yadkin, das ist ein Physiologie-Professor von der London University und der war eben einer der Hauptvertreter der Zuckerhypothese. Die hatten eben diese anhaltende Debatte über das Thema und Keyes hat zu Yadkins Hypothese einfach nur gesagt, zu der Zuckertheorie, das ist ausgemachter Blödsinn. Das Interessante ist dann, heute wissen wir, dass praktisch Keyes Theorie der ausgemachte Blödsinn war. Ja. Ja, es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die einfach zeigen, dass es keine Korrelation zwischen gesättigten Fetten und Herzkrankheiten gibt.
Weil du eine Studie erwähnt hast, ich kann mich auch erinnern an eine Studie, wo die ganze Fettpanik darauf zurückgeht, ist, wo das im Tierversuch versucht wurde nachzuweisen, dass Fett ungesund ist und Verkalkung auch hervorruft in den Herzgefäßen. Mhm. Und die Studie ist aber gemacht worden mit Kaninchen. Okay. Ich müsste mir genau die Studie dann raussuchen, aber es ist da schon, man kann das ja wirklich nicht vergleichen, weil Kaninchen sind ja bitte Pflanzenfresser, die fressen nur Gras. Und wenn man dann plötzlich eine artfremde Ernährung zuführt, ist ganz klar, dass die krank werden. Aber das wurde dann hergenommen, um zu zeigen, um diese früheren Studien zu bestätigen, dass das Fett tatsächlich ungesund ist. Und also da wird schon auch gekünstelt mit Studien. Und das muss man auch dazu sagen, gell?
Ja, genau. Also es hat sich ja dann diese Herztheorie, diese durchgesättigte Fette, dass diese Krankheiten entstehen, die Theorie von Keyes hat sich ja dann wirklich zu einem Dogma entwickelt mit der Zeit. Also so sehr, dass dann auch Forscher, die sich dagegen ausgesprochen haben, verspottet wurden von ihren Kollegen oder auch ihre Arbeit verloren haben in der Forschung. Also wirklich das Dogma, was wir ja bis heute in vielen, vielen Bereichen sehen in der Wissenschaft. Also ab etwa 61 war das, dass es dann praktisch öffentlich anerkannt wurde, einmal von der amerikanischen Herzgesellschaft, also die mächtigste Gruppe für Herzerkrankungen in der Geschichte der USA. Und dann kam Keyes 1961 auch auf das Cover des Time Magazines, also das heißt, die ganze Bevölkerung der USA hat ihn gesehen und somit war er natürlich auf einen Schlag berühmt mit seiner Theorie. Und dann war da auch die NIH, das Nationale Institut für Gesundheit, die seine Theorie anerkannt hat. Und die war auch noch mit dazu die reichste Quelle an Forschungsgeldern. Ja, unter diesem Zeitpunkt war diese Lipid-Hypothese sowohl in der medizinischen als auch der allgemeinen Bevölkerung einfach die Tatsache. Ja, und dann hat natürlich die Industrie nachgezogen und hat angefangen auf diesen Fettarmzug, ist da draufgesprungen, hat tonnenweise billig Lebensmittel hergestellt auf Kohlenhydratbasis. Und so sieht man das dann von allen Seiten, kamen eben diese Empfehlungen, so sieht die gesunde Ernährung aus, und alle haben automatisch dann mitgemacht natürlich, weil das gab es dann zu kaufen, das haben die Ärzte empfohlen, darüber hat jeder gesprochen. Ja, ja, und
ja,
mhm.
Ja, nee, diese wirtschaftliche Dimension finde ich eben auch ganz interessant. So schließt sich ja dann sozusagen der zweite Teufelskreis, wenn man so will, weil einfach die Industrie bestimmte Produkte viel billiger anbieten kann. Also zum Beispiel Butter, die dann nur noch die Hälfte an Butter enthält und der Rest irgendein Pflanzenöl oder so, und das Ganze ist dann billiger in der Produktion, aber man kann draufschreiben fettarm, macht eine schöne Verpackung und so und verkauft es noch teurer als die normale Butter. Also da wird ja natürlich auch viel Geld mitgemacht, und ich denke, das ist eben auch eine interessante Dimension der Debatte, weil es ja letztlich dann doch auch oft darum geht, Geld zu verdienen. Und,
ja. Das zentrale Mantra von dieser Lipid-Hypothese oder Fett-Hypothese ist ja, Fett macht Fett.
Ja.
Wenn du Fett isst, dann wirst du fett. Das klingt logisch, aber es gibt, genau wie der Serge vorher gesagt hat, auch Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt, dieses Adipose-Gewebe. Mhm. Und man kann auch mit dieser Zuckerhypothese erklären, warum es eine Verkalkung von Gefäßen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erwähnt habt vorher. Es ist sozusagen, wenn man Getreide zu sich nimmt, haben wir diese Antinährstoffe, die ich vorhin schon erwähnt habe, und die binden sich an Zucker. Das heißt, man nimmt Getreide zu sich, da drin hat man Kohlenhydrate und diese Antinährstoffe, und die binden sich mit Zucker, und diese Zuckerschicht gibt es ja auch in unseren Blutadern. Also überall im Körper sind mit Kohlenhydrat Schichten beschichtet, und die verbinden sich, und daher kommen die Ablagerungen. Das heißt, man kann auch mit Kohlenhydraten und diesen Proteinen aus den Pflanzen eine sogenannte Kalkablagerung bekommen in den Gefäßen. Und nicht nur von Fett.
Ja.
Genau, das ist der Prozess von sogenannten Glykierung. Also das heißt, dass bei erhöhten Zuckerwerten diese Glucose, die greift einfach Protein in Blutgefäßen und in anderen Zellen und vor allem im Gehirn. Und das löst natürlich eine starke Entzündung aus. Und Cholesterin ist eigentlich dazu da, um eigentlich diese Blutgefäße zu reparieren. Also da ist nichts Schlimmes an diesem Cholesterin. Das ist nur ein Zeichen, ein Symptom einer schleichenden Entzündung in Blutgefäßen oder im Hirn. Das ist wichtig zu verstehen.
Da sehen wir auch, wie die Medizin so etwas wie einen erhöhten Cholesterinspiegel missinterpretieren kann. Also Cholesterin ist eigentlich ein guter Stoff, wie du gesagt hast, der versucht, die Entzündung wieder runterzubekommen. Aber was die Ärzte sehen, ist, dass alle Menschen, die ein Problem mit der Ernährung haben, einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Und sie sagen, okay, Cholesterin ist schlecht, aber Cholesterin ist eigentlich die Heilung.
Genau, ich glaube, unser Gehirn besteht zu 20-25% aus Cholesterin selbst.
Hm.
Und unser Körper kann auch selbst Cholesterin produzieren bei Bedarf.
Das heißt, wir entziehen unserem Körper eigentlich ein wichtiges Element, das das Gehirn braucht, um überhaupt funktionieren zu können. Und vielleicht basiert auch diese Annahme darauf, dass Fett diese ganze Sache auslöst, in der Tatsache, dass die meisten Menschen halt Fett zusammen mit Kohlenhydraten essen und zusammen mit Gluten.
Mhm.
Obwohl man diese zwei Sachen eigentlich trennen muss, da Gluten und Kohlenhydrate im Allgemeinen das eigentliche Problem sind, was im Darm diese Entzündung auslöst, die dann dazu führen, dass Kohlenhydrate und generell das, was wir essen, schneller in die Blutbahn kommt durch Öffnungen im Darmgewebe.
Genau, weiß jemand von euch, wie viel Prozent Fett das Gehirn besteht eigentlich?
Mehr als 70.
Noch ein Tipp?
Ich dachte 20 bis 25.
Nee, es ist, glaube ich, mehr. Ich glaube auch 60 bis 70 Prozent will ich mir zumindest ein.
Also du meinst Fett oder Cholesterin?
Fett. Das Ach, Gehirn.
Das kann höher sein,
ja. Genau. Also merkt man halt auch, das Gehirn, ja, ist eigentlich eine große Fettmasse. Eine Walnuss aus Fett.
Ich glaube sogar ungesättigte Fette, gell?
Das bin ich mir nicht sicher. Das könnte durchaus sein, ja.
Also da schon zu sagen, dass Fett schlecht ist, ja.
Bisschen komisch, ja.
Die Tatsache, dass er ist schon komisch, ja. Wenn Gehirn, was ja sehr wichtig ist, unser wichtigstes Werkzeug, und dann man versucht, alle Fette wegzutun und zu ersetzen mit Margarine, die alle ja, künstlich hergestellt sind, ja, das erklärt dann schon, warum es Zivilisationskrankheiten gibt.
Ja. Ja. Das Interessante in dieser Weiterentwicklung nach Ansel Keys Theorie war, dass dann 1980 die USDA, also ich glaube, das steht für US Diet
Food and Drug Administration.
Ja, jedenfalls haben die Ernährungsrichtlinien dann veröffentlicht, dass alle Fette reduziert werden sollen, besonders gesättigte Fette und Cholesterin. Und somit wurden jetzt Fleisch, Milchprodukte und gesättigte Fette ersetzt durch Getreide, Obst, Gemüse und Pflanzenöle. Ja, das Resultat, interessanterweise, für uns vielleicht nicht mehr überraschend, es kam zu mehr Übergewicht, mehr Herzinsuffizienz, mehr Schlaganfälle, mehr Herzkrankheiten insgesamt. Und ja, das ist also, es bestätigt einfach, es ist sowieso extrem überraschend, wie der gesunde Menschenverstand, nachdem die Menschen so lange natürlich gegessen haben, ja, zum Beispiel die Menschen hatten ihre Farmen, hatten Tiere angebaut, und die geschlachtet haben, das ganze Tier verwendet, hatten die natürlichen Fette ganz normal in ihrer Ernährung und plötzlich wird ihnen gesagt, das ist alles ungesund. Esst lieber unsere in der Industrie hergestellten Pflanzenöle. Ja, und die machen euch gesund. Und jetzt nach diesem, das war ein richtiges Ernährungsexperiment an einer riesigen Bevölkerung in der westlichen Welt. Und jetzt hat man wirklich dieses Resultat, daraus entstand ja auch dieser Begriff Zivilisationskrankheiten, ja, Krebs, Diabetes, Autoimmunkrankheiten, die schießen ja wirklich durch die Decke.
Also früher galt es halt auch als Wohlstand, wenn man fettleibig war, und heutzutage ist es ein Normalzustand, der alles andere als ein Wohlstand ausdrückt, sondern einfach eine, ja, wirklich salopp gesagt, eine Krankheit darstellt, diese Fettleibigkeit. Wie halt Sergei am Anfang gesagt hat, es ist einfach, Insulinresistenz steigt an, der Körper benötigt mehr Insulin, er bekommt Tabletten, der Körper, damit er nochmal Insulin produzieren kann, und irgendwann erkrankt halt der Mensch an Diabetes Typ 2 zuerst, und irgendwann könnte sogar noch insulinpflichtig werden. Das heißt, es reichen die Tabletten nicht mehr aus, sondern muss zusätzlich noch bei einer Spritze Insulin dazugeben. Also das ist halt nur ein Bild, zum Beispiel Diabetes, halt auch Krebs, auch eine mit der größten Zivilisationskrankheiten steigt an. Und einfach, es gibt auch Vermutungen, gerade bei Krebs, dass sich Krebs von Zucker ernährt. Also es war, glaube ich, Otto Warburg damals in den 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts, der das herausgefunden hat, dass sich Krebs vorrangig von Zucker ernährt. Und ja, wenn wir uns jetzt die Sache anschauen, wir essen immer mehr Kohlenhydrate, auch immer mehr Zucker letzten Endes, dann ist es kein Wunder, dass halt auch leider immer mehr Menschen krank werden.
Ja, ich habe sogar gelesen, dass ja in der Krebsdiagnose eingesetzt wird auch, ne? Also, dass man eine Zuckerlösung zum Beispiel spritzt, und dann schaut, dann blinken sozusagen auf dem Bildschirm die ganzen Krebszellen auf, weil sie sich so freuen. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen, vielleicht ist es ja einfach nicht so gut, Zucker zu essen. Vielleicht ist das ja tatsächlich krebserregend. Aber wie ihr ja auch schon gesagt habt, der Verstand scheint einfach immer weiter ausgeschaltet zu werden bei dem Thema. Also selbst so oder auch Diabetes, wenn man das früher Zucker genannt hat, ist hätte ich auch schon was da ist, ne? Und mit Diabetes als Wort kann man vielleicht jetzt weniger anfangen. Also ja, dieser gesunde Menschenverstand scheint immer weiter zurück.
Genau, und ein Leserkommentar kam gerade auch von Dirk, das heißt, Pflanzenöle machen die Industrie gesund. Und ja. Aber uns nicht.
Hauptsächlich die Industrie, nicht die Menschen.
Ja, und sie halten die Lebensmittel, diese künstlichen, die wir im Supermarkt kaufen können, halten sie länger, machen sie länger haltbar, aber für uns verkürzen sie das Leben.
Ja.
Das ist auch wieder interessant.
Und wir müssen bis paar 60 arbeiten gehen.
Ich möchte nur kurz sagen, was der Luke gesagt hat, oder das generelle Thema, dass Krebszellen sich von Zucker ernähren. Ich finde das schon interessant, weil Krebs wird immer als was sehr Schlechtes dargestellt. Ist es sicher auch. Aber wenn wir wissen, dass es vielleicht einen Überschuss an Zucker gibt in unseren Körpern und der Körper dann Krebszellen erzeugt, die den Zucker aufessen und versuchen, eben den Zuckergehalt zu reduzieren, dann könnte ja man fast sagen, dass Krebs eine Art Intelligenz vom Körper ist, etwas einzusetzen, dass einen problematischen Stoff aus dem Körper entfernt. Mhm. Generell wird immer gesagt, Krebs ist ein Fehler des Körpers. Es ist ein Fehler, aber es könnte auch ganz genau sein, dass der Körper genau weiß, was er tut und versucht, sich selbst zu heilen. Und das sind halt Krebszellen. Und wo man dann schon auch nachdenken kann, warum ist das jetzt so, könnte ich es ändern, indem ich zum Beispiel meine Ernährung ändere. Es wäre wahrscheinlich zu einfach zu sagen, dass es immer funktioniert, aber zumindest könnte man darüber nachdenken.
Was er aber vielleicht auch gesagt werden muss, also ohne Zucker kann der Körper aber auch nicht leben. Es gibt ja diesen Blutzucker und ja. Der Körper braucht unbedingt Zucker. Das heißt, wenn der Blutzucker auf Null fallen würde, würde man auch tot sein. Deswegen ist es halt bei Diabetes auch so schwierig, diese Balance zu finden zwischen erhöhtem Blutzucker und niedrigem Blutzucker. Das heißt, ja, um das nur zu verdeutlichen, der Körper braucht schon Zucker, aber nur in gewissen Mengen. Das sollte man vielleicht nochmal beachten dabei. Und es gibt auch, womit wir uns in den nächsten Shows einfach nochmal befassen können, halt gerade Proteine können auch mit Zucker umgewandelt werden. Der Körper kennt auch andere Methoden, wie er an seinen Zucker kommt. Und er braucht nicht unbedingt ja, den Reinzucker jetzt von Brot und was weiß ich nicht alles. Genau.
Ja, also so gesagt stimmt es, dass es keine essentiellen Kohlenhydrate gibt oder Zucker. Mhm. Wenn man Eiweiße isst, dann kann der Körper genauso viel herstellen, wie er zum Funktionieren braucht.
Mhm. Genau, einfach nach Bedarf.
Ja, nach Bedarf und nicht wenn man jetzt ein Brot isst oder zwei oder drei, dann wird der Körper ja geflutet damit. Und mit dieser anderen Ernährungsweise, wie gesagt, kann der Körper genau steuern, wie viel er haben möchte. Und das klingt, glaube ich, gesünder. Mhm.
Ja, gibt's noch was zu diesem Thema, ganz speziell, was wir gerade hatten?
Naja, außer dass wir jetzt vielleicht nochmal uns angucken könnten, was sind denn jetzt gesunde und was sind eben schädliche Fette, weil es wird ja, heute ist ja selbst in der alternativen Gesundheitsszene, wird ja vor allem Pflanzenöle angepriesen. Nur ist das Problem, dass Pflanzenöle einige Gefahren mit sich bringen, um es mal so auszudrücken, weil es da viele Fehlinformationen zu gibt. Also es gibt so ein paar Daten darüber, dass der Fettbedarf heutzutage vor allem gedeckt wird mit Öl aus Soja, Mais, Canola, Disteln und Sonnenblumen. Und diese Öle gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die sollen nicht mehr als 4% ausmachen, es werden aber etwa 30% des Kalorienbedarfs darüber gedeckt. Und dieser übermäßige Konsum von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, der führt zu chronischen Entzündungsprozessen, und wie Sergi schon erklärt hat, führen chronische Entzündungsprozesse eben zu den Krankheiten, die wir schon besprochen haben. Wir machen auch anfälliger für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch wieder für Krebs, schwächendes Immunsystem, führen zu Lebererkrankungen, auch Erkrankungen der Geschlechtsorgane, der Lungen, der Verdauungsorgane, führen zu Störungen der Lernfähigkeit, zu Wachstumsstörungen und auch wieder zur Gewichtszunahme. Und warum das so ist bei diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ist, weil sie sehr schnell oxidieren und ranzig werden. Ja, und das führt dann einfach wieder zu freien Radikalen und die dann so gesehen zu Marodieren oder Marodeuren im Körper werden. Ja, die greifen die Zellmembranen im Körper an und die roten Blutkörperchen. Sie führen auch zu Schäden an den DNS- und RNS-Strängen und führen auch somit zu Mutationen im Gewebe, in Blutgefäßen und der Haut. Das heißt also, zusammenfassend kann man sagen, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die Pflanzenöle, die so viel verwendet werden, die führen zu vorzeitigem Altern und begünstigen halt wieder diese ganzen Erkrankungen, wie auch Tumorbildungen und auch Verkrustungen in Blutgefäßen. Und somit, wenn wir dazu kommen, was sind denn jetzt gesunde Fette, dann sind es tatsächlich, und es wird für einige vielleicht wirklich schwierig sein, erstmal zu akzeptieren, aber es sind tatsächlich die gesättigten Fette, sind gesund, die sind gut für euch. Sehr gesund und gut für euch. Ich sage es nur noch mal, weil man so viel das Gegenteil überall hört. Das bestätigen auch viele Studien. Und ich weiß nicht, also praktisch gesättigte Fettsäuren, besonders tierischer Herkunft wie Schmalz, Butter, Talg, aber auch sowas wie Kokosöl. Olivenöl nur in kleinen Mengen, würde ich sagen. Aber am wichtigsten wirklich solche tierischen gesättigten Fette.
Und ich wollte noch dazu was sagen. Olivenöl ist zwar gut in kleinen Mengen, aber man darf Olivenöl auf keinen Fall erhitzen, also niemals zum Braten verwenden. Sonst wird das auch ziemlich schnell ranzig und ungesund.
Ja, da gibt es einen Trick, den die Industrie macht mit diesen mehrfach ungesättigten Pflanzenölen, um die nicht mehr ranzig werden zu lassen.
Transfette.
Die machen Transfette daraus. Wolltest du was darüber sagen, oder?
Ja, aber du kannst auch gerne darüber was sagen.
Okay, ich sage nur darüber, dass da ein Wasserstoffatom in diese Moleküle hineingegeben wird. Und was das bedeutet ist, dass ein Fett hat ein sehr langes Molekül. Das ist fast so wie ein Faden. Und die sind geknickt. Also das ist so praktisch wie ein Winkel, so ein Molekül. Und wenn ein Wasserstoffatom dazugegeben wird, dann verändert sich die Form von diesen Molekülen. Aber jede menschliche Zelle hat ja auch eine Lipidschicht. Also die Zellmembran ist eigentlich eine Fettmembran, Lipide. Und die bestehen aus diesen ungesättigten Fetten, die praktisch wie Löffel, die Moleküle schauen aus wie gebogene Löffel. Und die sind angeordnet so, dass keine Fremdstoffe von außen leicht hineinkommen können. Wenn aber jetzt so Transfette zu sich nimmt, dann haben die eine falsche Form. Und wenn die dann eingebaut werden in die menschlichen Zellen, dann entstehen da sowas wie kleine Lücken in den Zellen, was dann zum Beispiel Fremdstoffe wie Viren auch erlauben kann, in Zellen einzudringen. Das heißt, man stellt etwas ganz Schlimmes mit seinem Körper an, wenn man Transfette zu sich nimmt. Und das ist ja in den ganzen Fastfood-Ketten, die kochen alle mit Pflanzenölen, die so verändert worden sind. Also man sollte sich da schon überlegen, ob man sich einen Burger holt oder nicht.
Und das Fett ist ja da vielleicht noch mit, das ist nur ein Problem, und wie halt Sergei vorhin sagt, halt auch das Gluten, was da noch mit drin ist in so einem Burger, in den Brötchen und dann zusätzlich noch die Fette. So dass wir halt wirklich merken, wie der Titel halt heißt, von jedem Gift ein kleines bisschen. Dort ist noch was drin, dann ist noch Gluten, dann die Transfette und so weiter. Ja. Gut, also man könnte halt auch sagen, dass also zum einen, dass Fette gesund sind, nur das Problem ist halt, gerade in der Kombination, wenn Fette und Kohlenhydrate zusammen, wie Philipp vorhin sagte, dass das wirklich dann ein Problem ist, dass halt Menschen einfach immer dicker werden, diese Kombination. Ja, gibt's noch was zu Fetten, Transfetten? Was mir gerade noch einfällt, zu Transfetten, man sagt, glaube ich, auch dazu, es sind Plastikfette, oder? Ist das richtig?
Ja. Das trifft es eigentlich ziemlich gut.
Der Körper kann damit gar nichts anfangen. Also die werden bis ins Innere der Zelle geschleust, die Zelle damit, aber da kann nichts mehr mit angefangen werden. Die Zelle muss dann abgebaut werden vom Körper. Was ich noch interessant finde bei Studien zu den Folgen von Transfetten, ist, dass also Folgen sind praktisch ein schlechtes Gedächtnis, es kann zu Alzheimer führen und anderen Demenzformen. Es wurden mal Gedächtnistests gemacht mit Studenten an der Universität, die vor diesem Gedächtnistest Fastfood gegessen haben, und deren Gedächtnisleistung war kurz danach um 10% schlechter. Dann gibt's noch die anderen Folgen von Transfetten, das geht sogar in Richtung Aggressionen, Depressionen. Also dass es wirklich neurologische, psychologische Folgen sind. Und dass sie sogar, sie blockieren das Immunsystem natürlich, die Hormonbildung und schädigen sogar auch die Nebennieren. Also es ist schon wirklich, das sind wirklich signifikante Nachteile.
Ja, da kann man sagen, dass im Hirn, das hier, wie wir gesagt haben, aus Fett besteht. Das ist deswegen so, weil das Gehirn voll von Nervenzellen ist und die sind ja alle verbunden mit diesen Axonen, heißen die. Das sind praktisch die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und die sind alle isoliert, mit Fetten. Und zwar, weil das so eine Art wie ein elektrischer Leiter ist. Also das Gehirn funktioniert mit Elektrizität. Und wie wir es kennen, auch mit unserer normalen Elektrizität, haben wir Kabel, die in der Mitte leitend sind und außen ist ein Isolator drauf. Und unsere Nervenzellen funktionieren ganz genauso. Nur ist der Isolator hier, sind diese Fette. Und wenn man da dem Körper falsche Fette zuführt, dann kann diese Leitung von der Elektrizität nicht mehr so gut funktionieren. Und das überzeugendste Beispiel ist, glaube ich, die Epilepsie, wo gezeigt worden ist, dass diese ketogene Diät, wir später sicher noch drauf eingehen werden, die Epilepsie reduzieren kann, weil, und das ist eine Hypothese von mir, dass da diese Isolationsfunktion ganz stark geschwächt wird und es zu Kurzschlüssen kommt.
Ja, das bringt mich gerade noch auf ein anderes Thema. Da ist auch eine Grafik noch mit hinzugefügt, gerade über Demenz heutzutage. Die Grafik befindet sich, glaube ich, ganz am Ende, wenn die Zuhörer mal kurz durchklicken. Und das zeigt halt einfach den Anstieg der Demenz in den letzten Jahren. Und es ist halt, ja, heutzutage erkranken leider immer mehr Menschen an Demenz. Und es könnte auch damit zusammenhängen. Oder höchstwahrscheinlich. Gerade an unserer Ernährung.
Es fängt ja an mit der industriellen Revolution. 1900 bis 1950. Und da gibt es diese Kurven, die nur nach oben zeigen. Und das hat natürlich alles mit dieser Industrialisierung vom Ackerbau, von den Düngemitteln, von den Fetten und so weiter zu tun.
Ja, was noch ganz interessant ist in Bezug auf die Studie zu Fetten, gerade in den USA, es wurden diese negativen Effekte von Fetten in der Ernährung in Studien festgestellt, aber da ging es um diese gehärteten Fette, die Transfette. Es wurde aber so hingestellt, als würde es sich um gesättigte Fette handeln. Ja, also da ist nochmal zu dem Thema Studien und wie die praktisch, ob nun bewusst oder unbewusst dazu benutzt wurden, dieses Dogma zu bestätigen.
Ja, wenn die ganzen Studien von Lebensmittelindustrie bezahlt werden, dann ist es kein Wunder.
Also die Leute, die es verkaufen, die setzen die Studien selbst ein und dann ist natürlich auch keine Überraschung, dass die Studien so rauskommen, wie sie rauskommen, weil diese Firmen natürlich Geld verdienen wollen.
Deswegen war die Ernährungspyramide auch auf der Kloxpackung drauf.
Richtig.
Damit schon die Kinder lernen, was gut bzw. nicht gut für sie ist.
Ja, die großen Konzerne können ihre eigenen Forscher anstellen und ja, es wird dann, ist dann sicher nicht so neutral, wie wenn das eine unabhängige Universität machen würde. Das ist ganz klar.
Ja, und dann ist ja einfach auch das Bild schon so verankert, also sei es durch die Ernährungspyramide auf der Kellogg-Packung und jetzt eigentlich schon Jahrzehnte, wo die Dogma so stark war, dass jetzt irgendwann ist das auch vielleicht gar kein Wissen. wissenschaftliches Thema mehr, sondern man kann sich es einfach nicht anders vorstellen. Also und vielleicht auch selbst Wissenschaftler sind damit aufgewachsen und irgendwann kommt dann der was wäre denn jetzt, wenn jetzt jemand offiziell verkündet, ne, das war alles Quatsch die letzten 50 Jahre. Also irgendwann kriegen das, glaube ich, die auch nicht mehr die Reihe. Sag ich mal.
Ne? Ja, genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil das Problem ist ja auch, es wird ja in den alternativen Kreisen, die das rausgefunden haben, wird ja dann natürlich auch schnell gesagt, die belügen uns alle. Aber die Sache ist ja, es sind ja jetzt schon Generationen damit aufgewachsen mit diesem Glaubenssatz. Ja? Weil es ja basiert auf falschen Lehrinhalten. Und so lernen es auch selbst die Ärzte, der Ernährungswissenschaftler an den Universitäten nicht anders. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder uns bewusst hier anlügt, sondern das ist einfach eine falsche Information, die da draußen immer noch sehr verankert ist.
Und so werden dann ja auch die Studien entsprechend entworfen, ne? Also mit diesem vermeintlich gesicherten Wissen im Hintergrund, dann kommt man eben auf die Idee und achtet gar nicht darauf, welche Fette man jetzt da eigentlich genau nimmt, sondern weil eben da dieser Hintergrund da ist, ne? Dass man, dass alle eh denken, so und so ist es, und dann entstehen ja auch Fehler einfach im Design von Studien. Also das sind ja auch alles Faktoren, die da vielleicht noch mit reinspielen.
Mhm. Ja, Studien sind immer zuerst, und wenn mal Studien geschrieben sind, dann werden die Ergebnisse wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann auch nicht mehr hinterfragt. Das Lustige ist aber, dass vor kurzem auch ein Artikel rausgekommen ist, Fett macht nicht Fett. Ja? Also es kommt dann schon immer wieder solche Artikel, die Meinung wieder herausfordern. Mhm. Das ist schon lustig, wie das funktioniert. Mhm.
Ist ja auch genauso, wenn man einfach behauptet, ja, Tomaten machen rot, und bekanntlich, ja. Bekanntlich machen Tomaten nicht rot.
Ganz einfache Logik.
Ja, genau. Ja, was bei mir jetzt für eine Frage aufkommt, okay, jetzt haben wir ziemlich viele Probleme aufgelistet mit unserer jetzigen Diät, gibt's aber eine Lösung? Wie könnte man sich denn anders ernähren? Hätten wir da was? Gibt's eine Möglichkeit?
Ja, wir haben was.
Also das wäre die Paleo-Ernährung, und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man sich zuerst damit beschäftigt. Ihr könnt vielleicht auch mal auf de.net gucken, auf die Gesundheit und Wohlbefinden Abteilung, und dort findet ihr viele Artikel in Bezug auf die Paleo-Ernährung. Das ist jetzt nochmal was anderes als die Keto-Ernährung. Die Keto-Ernährung geht dann nochmal einen Schritt weiter und reduziert die Kohlenhydrate noch mehr als im Paleo-Bereich. Im Paleo-Bereich ist es so, dass man versucht, die Kohlenhydratzufuhr so weit wie möglich zu reduzieren. Also es kommt auch auf die Person an, manche vertragen mehr Kohlenhydrate, manche weniger. Und die wichtigsten Schritte, die man da unternehmen kann, gerade als jemand, der das vielleicht zum ersten Mal hört, ist vielleicht gerade Gluten aus der Ernährung zu verbannen.
Also Getreideprodukte meinst du, ne?
Getreideprodukte.
Genau, das ist immer der erste Schritt.
Ja. Und das mag natürlich auch wieder ein bisschen sehr extrem klingen, da wir, wenn wir in den Supermarkt gehen oder ja generell überall, finden wir Produkte, die voller Gluten sind. Auch selbst wenn es auf der Verpackung nicht draufsteht. Deswegen ist es halt wichtig zu verstehen, was Gluten überhaupt ist. Gluten ist ein Protein, wie der Sergej schon gesagt hat, ein Klebeeiweiß, deswegen heißt es auch Gluten, also Glu vom Englischen für Klebstoff. Und im Endeffekt verursacht Gluten genau das, was der Name auch schon aussagt. Das verklebt den Darm und den Verdauungstrakt und führt dazu, dass die Zellen im Darm größer werden und dadurch Gifte, die wir mit der Nahrung aufnehmen, direkt in den Blutstrom kommen und sich in verschiedenen Teilen des Körpers ablagern und dann zu all den Krankheiten führen, die wir schon aufgelistet haben. Ja, das wäre der erste Schritt, Gluten aus der Ernährung zu verbannen.
Ja, ich glaube, wir sollten noch sagen, Paleo. Das Wort selber, das bezieht sich auf das Paläolithikum. Das ist die Altsteinzeit. Also Paleo ist alt. Und die zentrale Idee dahinter ist, dass die Menschen früher vor dem Ackerbau, das ist vor circa 10 bis 20.000 Jahren, eben noch keinen Ackerbau hatten, und da ihre Ernährung ganz anders war. Und wo die 10 bis 20.000 Jahre eigentlich ein sehr, sehr kurzer Abschnitt sind in der Evolution des Menschen. Und da die These ist, dass die Menschen über die Jahrhunderte oder vielleicht sogar Millionen von Jahren anders gegessen haben und ihre Gene daher nicht an den Ackerbau wirklich angepasst sind, was die ganzen Zivilisationskrankheiten erklärt. Und da fragt man sich, wie haben die früher gegessen? es gab keinen Ackerbau, es gab Tiere. Und Menschen haben sich eher von Tieren ernährt und Obst und Gemüse.
Ja, vielleicht ab und zu mal ein paar Beeren, aber hauptsächlich von tierischen Produkten. Also unser Körper ist darauf eingestellt, tierische Produkte zu verdauen und genauso unser Hirn. Das Serge weiß da, glaube ich, noch mehr Details.
Genau, ich wollte noch was extra zu Gluten sagen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gluten findet man nicht nur in Weizen, sondern in fast allen Getreidesorten, zum Beispiel Gerste, Roggen, Bulgur, Kamut, Grünkern und Dinkel. Und wie gesagt, dieser Klebereiweiß verleiht Backwaren ausgezeichnete Backeigenschaften. Und noch vor 50 Jahren in unserem Weizen gab es viel weniger Gluten, viel weniger. Und genau durch diese genetische Modifizierung, um nämlich diese ausgezeichnete Backeigenschaften und Herstellungskosten zu sparen und genau deswegen wurde Weizen genetisch modifiziert, um halt diese Herstellungskosten zu sparen. Und wie Philipp schon gesagt hat, Gluten ist schwer verdaulich für Menschen, also praktisch gar nicht. Und das erhöht einfach die Durchlässigkeit der Darmbarriere. Hm. Und was dazu führt, dass der Darm einfach undicht wird. Also die Darmschleimhaut entzündet sich und löst eine ziemlich starke Immunreaktion aus. Und so gelangen auch viele Toxine durch undichte Darmwände direkt in die Blutbahn. Hm. Und dann auch mit der Zeit ins Hirn. Und die Folgen? Brain Fog, chronische Müdigkeit, Arthritis, Multiple Sklerose, Schuppenflechte, Hautbeschwerden wie Akne, Ausschlag, diverse Angstzustände, Depressionen und sogar Schizophrenie. Über 200 gesundheitliche Beschwerden sind heutzutage auf Gluten zurückzuführen. Und das Schlimme an Gluten ist, dass diese allergische Immunreaktion, die verläuft ziemlich subtil. Also fast unbemerkbar. Also das merkt man bloß am Gefühl der Benebeltheit im Gehirn, aber ansonsten keine große allergische Entzündung, also keine allergische Reaktionen. Also das verläuft ziemlich subtil. Und was noch wichtig ist, es gibt ziemlich viele versteckte Quellen von Gluten. Also ja. Nicht nur Getreide, also diverse Sorten von Getreide. Also Gluten kann man sogar finden auf Produkten, wo drauf Gluten frei steht. Ja. Nämlich durch, das kommt zustande durch sogenannte Cross-Kontaminierung. Zum Beispiel, wenn man in einem Restaurant geht und dann wird Omelett oder Eis serviert, dann wissen viele Menschen nicht, dass für diese Rezeptur ziemlich oft glutenhaltige Bindemittel verwendet werden. Zum Beispiel Mehl oder andere glutenhaltige Bindemittel. Eine weitere Glutenquelle, versteckte Glutenquelle, können auch Suppen und Soßen sein. Die werden gerne mit traditionellen Mehlschwilze aus Weizenmehl und Fett angedickt. Und sie daher ziemlich oft bemerkenswerte Glutenquellen. Und das betrifft auch Hamburger, Frikadellen, Fleischklöße, Hackbraten und viele andere Hackfleischgerichte. Sie können ziemlich oft Semmelbrösel oder altgebackenes Brot enthalten und somit auch eine ausgezeichnete Glutenquelle sein. Und das betrifft auch Pommes frites, aus dem Tiefkühlregal des Supermarkts oder im Restaurant, weil die werden ziemlich oft mit Mehl bestäubt, damit sie halt knuspriger werden. Genau. Eine andere Quelle wäre auch chinesisches Essen, mhm. Aber das ist keine Überraschung, glaube ich. Mhm. Genau. Und was für mich am schockierendsten war, ist, dass Gluten kann man heutzutage in Kosmetikprodukten finden, mhm. Wie zum Beispiel Lippenbalsam oder Zahncreme.
Aber auch Shampoo, Duschgel. Genau. Und das wird über die Haut dann auch mit absorbiert.
Genau. über die Haut wird das direkt in die Blutbahn aufgenommen und da geht das Ganze los. Und die letzte versteckte Blutungquelle, die ich gefunden habe, sind diverse Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel oder zum Beispiel auch Medikamente. Die können ebenfalls mit Gluten versorgt sein und da werden ziemlich oft diverse Füllstoffe verwendet, wie zum Beispiel Reismehl. Es gibt übrigens eine Meinung, dass Reis eigentlich komplett glutenfrei ist. Aber es gibt auch einige Studien, die besagen, dass das nicht stimmt. Dass Reis zu 5% aus einem glutenhaltigen Protein besteht. Aber ja, darüber lasse ich noch streiten. Es gibt noch keine allgemeine Meinung dazu, ob Reis komplett glutenfrei ist oder nicht.
Also ein erster Schritt wäre sicher, mal auf Reis umzustellen, wenn man möchte.
Ja.
Und weil Reis ja sicher um einiges besser ist als Weizen. Und zusätzlich möchte ich noch sagen, dass Gluten nicht nur diesen durchlässigen Darm erzeugt, sondern auch die Schleimhaut generell verfallen lässt im Darm. Und wir haben da eine Grafik auch auf unserer Slideshow auf der Radioseite, wo man sieht, dass diese Darmzotten durch das Gliadin, das ist auch ein Bestandteil vom Gluten, beschädigt werden. Das heißt, diese Zotten, die sind so längliche Fortsätze und die werden dann vom Körper selbst angegriffen. Also das ist auch verbunden mit einer Autoimmunerkrankung, wo der Körper diese Zellen absterben lässt und praktisch eine Atrophie entsteht. Und das Interessante ist, dass dann die Nahrstoffaufnahme zurückgeht, weil plötzlich diese Schleimhäute, die Nahrungsstoffe aufnehmen können, die Oberfläche verringert wird. Und das Interessante dabei ist, dass dadurch der Körper die Oberfläche des Darmes erhöhen möchte, damit er die gleiche Nahrungsmittel wieder aufnehmen kann. Und da entsteht dann ein großer Bauch. Also nicht ein Bauch, der fett ist, so wie man das im Volksmund bezeichnet, sondern einfach nur vergrößert. Und da sind auch Kinder davon betroffen, die wirklich Zöliakie haben. Das ist die klinische Bezeichnung von dem Zustand. Aber auch in der generellen Bevölkerung sieht man oft sehr große Bäuche, wo aber offenbar nicht ein großes viel Körperfett da ist. Also dünne Hände trotzdem, dünne Füße.
Aufgebläht, ne?
Aufgebläht, richtig. Und das sieht man auch oft in den Kindern von Dritte Weltländer. Mhm. Die haben alle aufgeblähte Bäuche, sind aber sonst extrem dünn. Aber das ist ein Zeichen darauf, dass da ein schweres Problem ist mit diesen fremdartigen Proteinen, die der Körper nicht wirklich verdauen kann und dass da Schäden entstehen.
Also, was könnte da jetzt, wenn man jetzt auf diese Paleo-Ernährung umsteigt, was könnte man da essen? Michi, du meintest gerade, man könnte erstmal mit Reis anfangen, um das überhaupt umzustellen. Aber was gibt es denn da noch, was man jetzt essen könnte? Weil Brot ist ja jetzt fast überall enthalten, nicht Brot, Gluten. Aber was kann man als Ersatz dafür essen?
Es gibt ein paar Schritte. Also man sollte es nicht so schnell angehen. Reis ist eine Möglichkeit, die wir schon erwähnt haben. Mais, Hirse zum Beispiel.
Chia
oder Quinoa.
Quinoa.
Nicht Chia. Quinoa. Okay. Also die heißen Pseudogetreidearten und die gelten als glutenfrei. Auch Amaranth, Buchweizen auch. Und damit hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, einmal das Mehl wegzulassen. Gott sei Dank gibt es heute schon sehr viele Abteilungen in Supermärkte, die alle diese Lebensmittel schon zur Verfügung haben. Man kann sogar Toastbrot kaufen, die glutenfrei sind. Es ist leider ein bisschen teurer als alles andere, aber wie gesagt, ja, alles hat einen Preis. Und so kann man zumindest mal experimentieren, wie es einem damit geht, wenn man mal den Hauptübeltäter weglässt. Also Weizen und Getreide.
Ein guter Ratschlag in der Richtung wäre vielleicht auch in Zukunft mehr darauf zu achten, das Essen, das man zu sich nimmt, vielleicht selber zuzubereiten und die Zutaten selber einzeln zu kaufen, von denen man dann wirklich weiß, die können kein Gluten enthalten und dann die Mahlzeiten selber herstellen. Das ist eigentlich der einzig
sicherer Weg, um 100% auszuschließen, dass kein Gluten vorhanden ist.
Das heißt jetzt vor allen Dingen auch halt, leider, am Anfang ist es auf jeden Fall sehr anstrengend, halt jedes Label zu lesen oder jede Packungsbeilage, die da steht, um halt nach versteckten Quellen zu suchen, sei es halt Stärke zum Beispiel oder Glutamat, um halt ja diese Glutenquellen zu finden. Also das ist am Anfang auf jeden Fall ziemlich anstrengend, das erstmal. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, ob Serge gesagt hat, Gluten bleibt insgesamt 6 Monate, nachdem man das letzte Brötchen gegessen hat, noch im Körper. Das heißt, es dauert wirklich eine ziemlich lange Zeit, bis
Der Körper wieder heilt.
Bis der Körper heilt und bis wirklich Gluten aus dem Körper raus ist.
Nee, es geht ja darum, dass 6 Monate maximal dauert diese allergische Immunreaktion vom Körper. Mhm. Also wenn man Gluten weglässt und dann 6 Monate abwartet, dann sollte diese Reaktion komplett abklingen.
Mhm. Ja, und er hatte gerade von einem Leser schreibt gerade, oder ein Zuhörer, schreibt halt auch gerade, dass halt bei dem Leser halt oder Zuhörer halt der Kopf viel klarer wurde, nachdem Gluten weggelassen wurde.
Das kann ich auch bestätigen.
Und das hört man sehr oft.
Das ist ja auch, das Interessante an der Sache ist ja so, solange man diesen Hauptübeltäter noch zu sich nimmt in der Nahrung, weiß man womöglich überhaupt nicht, dass man irgendwelche Symptome hat, weil es zu einem totalen Normalzustand geworden ist, das Energielevel, das man hat und das Denken, das man hat. Man merkt eigentlich erst, wenn man diese Dinge weglässt, wie gut man sich fühlen kann. Und das ist schon erschreckend, weil natürlich, also was es mit uns macht einerseits und dann auf der anderen Seite auch, wie plausibel ist es für jemanden, das überhaupt zu versuchen? Weil dann bestimmt der Normalzustand ist, der einfach als, der wird eben, wie gesagt, als normal empfunden und dass es da eine Steigerung, eine Besserung gibt, ist noch gar nicht wirklich auf dem Schirm.
Ja, also ich glaube, man braucht einen gewissen Leidensdruck, bis man bereit ist, auch zu experimentieren. Man hat zum Beispiel irgendein Gesundheitsproblem, das nicht zu schwer ist, und man versucht über die Ernährung das zu verbessern. Und wie du sagst, es ist auch mit einigen Stufen verbunden und auch wahrscheinlich schwer, weil dieses Weizen, dieses Gliadin, wenn die Verdauung gestört ist und diese Eiweiße nicht ganz abgebaut werden, die durch diesen durchlässigen Darm durchkommen und im Gehirn wie Opioide wirken, also fast wie Suchtmittel. Ja. Und das kann ich selber bestätigen, weil ein Donut zum Beispiel, der aus Weizen gemacht ist, der schmeckt halt wirklich sehr, sehr gut. Wobei man gar nicht weiß, warum, weil es ist eigentlich, Weizenmehl ist ja relativ geschmacklos, aber trotzdem, wenn man einen Donut vor sich hat, ist das so gut, ja. Mhm. Und da muss man auch bereit sein, gewisse Reaktionen dann in Kauf zu nehmen, das heißt Entzugserscheinungen
im
Wesentlichen.
Wurde nicht eine Droge aus Brot gewonnen oder Brot erzeugt, war das nicht LSD, weiß ich nicht?
Aus einem Pilz, der an einer Getreideart vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob das beim Weizen war, aber ich glaube, es war sogar beim Weizen, ja.
Ich bilde mir zumindest auch ein. Also ja, da merkt man halt einfach.
Auch interessant, ne?
Ja, man merkt auch, wie viele Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man auf Weizen verzichtet. Man erwähnt das nur und die sagen, na, das gibt's gar nicht.
Unmöglich. Ja.
Ich selber bin schon circa 3 Jahre, 4 Jahre weizenfrei, auch weil ich eine Heuschnupfenallergie habe und vor kurzem auch nachgewiesen habe, dass ich eine Immunreaktion auf Gluten habe. Und ja, es dauert schon. Aber wenn man es mal überwunden hat, dann fehlt eigentlich nichts mehr. Also ich kann so gut essen, ich weiß auch genau, wie ich kochen kann und mir fehlt eigentlich gar nichts.
Du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte es nur noch mal bestätigen, dass das eben sehr schwer ist. Also sowohl meine Frau und ich sind jetzt auch knapp 3 Jahre in etwa weizenfrei und die Anfangszeit ist eben das Schwierige. Ne? Also man hat dann wirklich diese Sehnsucht nach einer warmen Brezel.
Und Sehnsucht nach der Droge, ja.
Genau. Und wenn man das aber dann überwunden hat, wie du ja auch gesagt hast, Michi, dann hat man so seinen Rhythmus neu gefunden und dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und die Leute fragen ja immer so, ja, wie soll das gehen ohne Brötchen morgens? Dann weiß ich ja gar nicht, was ich essen soll. Aber das ist ja eben nur eine Möglichkeit und in anderen Kulturen sieht das ja auch ganz anders aus. Und es geht eigentlich dann doch erstaunlich schnell, finde ich. Ja. Dass
man eine neue und der Schlüssel ist, indem man etwas wegnimmt, muss man mit etwas ersetzen. Man kann nicht einfach mit etwas aufhören und nichts anstelle dessen setzen. Mhm. Und eine weitere Zutat, die wirklich unerlässlich ist, ist Butter. Also so viel Butter verwenden, wie man möchte. Man kann sich was anbraten drin. Und das gibt irrsinnig viel zurück. Also es ist wirklich sehr zufriedenstellend, wenn man eine gute Kost mit Butter isst.
Vielleicht ist es auch teilweise wie so eine Lebenseinstellung, würde ich mal behaupten, dass man halt nicht nur mehr isst, um zu essen oder damit man sich durchs Essen super wohlfühlt, sondern einfach Essen mehr als Treibstoff ansieht. Ist halt einfach, damit man Energie hat letztendlich. Aber ist durchaus sehr schwer, das verstehe ich auch, einfach von diesem Zucker wegzukommen, von diesem schönen Brötchen mit Marmelade und Honig und ja, aber das kennt jeder.
Ja, es gibt ja auch die sogenannte Low-Carb-Grippe, das ist das, was ihr auch beschrieben hattet. Also wenn man erstmal anfängt, die Kohlenhydrate zu reduzieren, dann gibt es einige unangenehme Symptome, wie Müdigkeit, Schlappheit und natürlich das gesteigerte Verlangen nach Kohlenhydraten, wie du schon meintest, Luke, mit der warmen Brezel zum Beispiel. Und das dauert von Person zu Person, das ist unterschiedlich von der Dauer. Und ja, man muss es durchstehen und man muss vor allem, wie Michi schon richtig gesagt hat, auf jeden Fall Fett hinzufügen. Und manchmal ist auch der Fehler, dass zum Beispiel zu viel Protein gegessen wird oder dass man generell zu wenig Geduld hat. Ja, die Sucht ist stärker, sozusagen diese Suchtreaktion im Körper, im Gehirn. Manchmal muss man auch schauen, gibt es da eine Elektrolyten-Salzmangel vor oder hat man genug getrunken? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und wir werden auf jeden Fall zu dem Fokusartikel zu dieser Show, den wir dann im Nachhinein veröffentlichen, noch ein paar wichtige Links zu Artikeln hinzufügen, wo dieser zur Low-Carb-Grippe auch mit drin ist. Wenn die Zuhörer planen, sich da, also ihre Ernährung mal umzustellen, das mal zu probieren, dass sie wissen, worauf muss ich mich da einstellen und was gibt es da für Lösungsansätze, um das zu erleichtern.
Und vielleicht sogar ein paar Rezepte. Mhm. Haben wir vielleicht auch, einfach ein paar Anregungen zu holen und das Wichtigste halt auch einfach mal zu lesen. Das werden wir aber auch, wie Jessica das sagte, noch ein paar Literaturempfehlungen. Das bekannteste Buch, glaube ich, sogar von einem Deutschen ursprünglich beschrieben, ist von Wolfgang Lutz, Leben ohne Brot, der das wirklich auch mit seinen Patienten halt schildert und wie es ihnen halt danach besser ging, nachdem sie halt auf eine Low-Carb-Diät umstiegen. Aber eine andere Frage, die mich jetzt noch beschäftigt, okay, wir haben es jetzt teilweise, wir haben es alle ausprobiert, diese Ernährung angenommen, ausprobiert und leben die eigentlich. Gibt es denn auch noch andere Beispiele, die sich wie Steinzeitmenschen ernähren? Gibt es da irgendwas? Zum Beispiel Sport oder keine Ahnung, gibt es irgendwelche Profis, die auch sagen, okay, ich möchte Leistung haben und ich ernähre mich jetzt wie ein Steinzeitmensch?
Ich weiß noch, dass unter den Profisportlern das durchkommt. Also die verstehen schon, dass Kohlenhydrate nicht mehr alles sind.
Es gibt immer mehr,
von einigen Sportlern, die komplett umgestiegen sind, ihren Verbrennung komplett umgestiegen haben auf eben Fett.
Ja, also das ist wirklich ein sehr starker Trend, den man da beobachten kann. Also allein in der NBA zum Beispiel gibt es einige Superstars, die komplett auf Paleo umgestiegen sind. Zum Beispiel Ray Allen, der dann auch gesagt hat, er hat sich nach jeder Saison so mies gefühlt und entzündet, dass er sich mit Medikamenten vollstopfen musste, bis er dann eben die Ernährung umgestellt hat. Oder auch was ganz Interessantes, der BVB, also Borussia Dortmund, die haben jetzt unter ihrem Trainer Tuchel also auch die komplette Ernährung umgestellt, also auch kein Weizen, kein Zucker, kein Getreide, keine Pizza, keine Cola und so weiter. Und es ist auch ganz logisch, wenn man sich überlegt, dass da einfach sehr, sehr viel Geld drin steckt, ne, in dem Sport. Und dass dann auch die Leute sagen, ja, also da hängen aber Millionen Euro dran, ob jetzt ein BVB in Champions League kommt oder nicht zum Beispiel. Und dass diese Leute, die haben ja da ein großes Team und so, dass sie sich dann halt irgendwann mal überlegen, okay, was ist denn jetzt die richtige Ernährung? Und sich halt mal wirklich hinsetzen und das mal recherchieren, sag ich mal, zusammen mit Ärzten und so. Das ist schon ganz interessant, dass sich das da auch im Sportbereich immer mehr durchsetzt.
Mir fällt da, glaube ich, noch ein Tennisspieler ein. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau den Namen. Es war doch Djokovic, ich glaube, der kroatische Tennisspieler, der auch hinter Federer war. Der hat auch schon vor einigen Jahren damit angefangen, einfach auf Gluten zu verzichten. Und ich glaube auch, dass er sich auch wie, ja, mit dieser Paleo-Diät ernährt. Also man merkt halt, ja, im Sport dringt es auch mal mehr vor. Und vielleicht sind sie da hoffentlich auch mal gute Vorbilder, die Sportler.
Ja. Ja, also die Leistung geht weg von einer kurzzeitigen Spitzenleistung hin zu viel mehr Ausdauer. Das heißt, man kann länger Arbeit verrichten, aber diese kurzzeitigen Stöße, also diese Energiestöße, die man bekommt, wenn man Kohlenhydrate konsumiert, die sind zwar weg, aber bei Ausdauersportarten ist das natürlich ein Vorteil.
Ja, gibt's noch Beispiele? Aus dem Sport. Also es ist ja schon gerade Fußball, der Vizemeister von diesem Jahr, dann hat sich danach auch NBA, was gerade für die USA sehr wichtig ist, Tennisspieler, genau, es gab auch eine Tennisspielerin, müsste man vielleicht mal direkt suchen, wen es da noch so gibt. Aber ich denke mal, ja, man tut es ja nicht für jemand anderen oder als Beispiel, sondern für sich selber, dass man sich selber seine Lebensqualität verbessert und da hilft halt wirklich nur ausprobieren, dass man das...
Ja, so gesehen ist es weniger eine Diät, wo das Ziel nur ist, Gewicht abzunehmen, sondern es ist fast so wie ein Lebensstil.
Ja. Aber gleichzeitig ist es auch die einzige Diät, die so richtig funktioniert, ne?
Ja.
Also für viele ist es ja einfach auch eine Motivation, sag ich mal, abzunehmen. Weil ich glaube, jemand meint es ja auch, der Leidensdruck muss ja irgendwie ein Stück weit auch da sein, um sowas durchzuziehen. Und ich denke mal, viele, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, also ich selbst hatte das auch lange Zeit, irgendwann merkt man einfach, es funktioniert einfach nichts, ne? Also aber das funktioniert, die eben Reduktion von Kohlenhydraten. Von daher ist das schon eine Motivation, die für viele vielleicht auch ausschlaggebend ist, ne?
Ja, das Körpergewicht, also wenn jemand ein Gewichtsproblem hat, das Gewicht, das zusätzlich ist, ist ja nicht nur unbedingt rein Fett. Wenn man eine unterschwellige Entzündung hat von der Nahrungsaufnahme, dann ist ja auch Wasser im Spiel. Also das Gewebe reichert Wasser an und auch das Wasser hat ein Gewicht und auch das Wasser vergrößert die Konfektionsgröße. Und wenn man die Ernährung dann umstellt und weniger Entzündungserscheinungen sind, dann ja, funktioniert das mit dem Gewichtabnehmen auch.
Ja, gibt's noch was Wichtiges zur Paleo-Ernährung oder was man beachten sollte, was man essen sollte, wo man sich Informationen organisieren kann?
Zum Beispiel. Also ich glaube, ganz viele Artikel auf Sotnet, gell?
Ja.
Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man das Ganze schrittweise macht. Also die ganzen, also Gluten muss man komplett weglassen, aber die ganzen Kohlenhydrate muss man einfach Schritt für Schritt mit Nährfett ersetzen. Das ist ganz wichtig. Also das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, ansonsten ja, wollen wir noch einen kurzen Wochenrückblick machen, weil wir haben noch ungefähr 8 Minuten Zeit. Was gab es jetzt so Neues in der letzten Woche? Gerade Gesundheit und Wohlbefinden und vielleicht auch Wissenschaft des Geistes. Hat da jemand was im Kopf? Okay, ich merke schon. Gut. Was einfach nur einen kurzen Rückblick, was so letzte Woche so rausgekommen ist, zum Beispiel Aspartam. Ja, Aspartam steckt in vielen Kaugummis drin oder glaube ich fast allen Kaugummis, in Süßstoffen zum Beispiel. Da ist rausgekommen, der Süßstoff ist hochtoxisch und kann zu Insulinresistenz und Diabetes führen. Also es ist nicht die erste Studie oder die erste Nachricht, die dazu rauskommt. Ist immer, Aspartam ist einfach schlecht. Da es auch künstlich hergestellt wird.
Das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass man Zucker und Kohlenhydrate generell nicht durch Aspartam und Süßungsmittel ersetzen
sollte. Zumindest diese künstlichen. Es gibt Alternativen wie Xylitol oder Stevia, die man verwenden kann, die diese Auswirkungen nicht haben.
Genau.
Genau, dann eine weitere Nachricht von dieser Woche. Hälfte der Antidepressiva wird Menschen verschrieben, die keine Depression haben. Das heißt, Großpharma lässt grüßen. Wir stopfen alle mit Medikamenten voll. Dann
dazu ist interessant, dass viele, viele Medikamente die Nebenwirkungen von Depression und Suizid haben.
Ja. Ja. Das kommt dann noch dazu.
Also
steht sogar auch ein Beipackzettel drauf. Bei den meisten.
Ja, so bekommt ein Patient irgendein Medikament verschrieben, nimmt es, kriegt dann Nebenwirkungen, denkt aber, oh Mist, jetzt werde ich depressiv.
Und dann noch mehr.
Und dann bekommt er noch ein Antidepressivum. Ganz schlimm, ja.
Mhm. Dann eine weitere Nachricht. Finanzkrise und Arbeitslosigkeit lassen Menschen an Krebs sterben. Das heißt, es gibt die Ernährung. Also ich glaube, das hatten wir letztes Mal. Nee, hatten wir nicht letztes Mal. Krebs hat halt immer viele Faktoren, was verursachen kann. Und hier geht's halt, ja, dass auch Arbeitslosigkeit und Krisen allgemein halt auch Krebs verursachen können. Was dann, was wir vielleicht auch irgendwann mal behandeln können, ist halt gerade von Gabor Maté, dass halt unsere eigenen Emotionen halt auch Krankheiten verursachen können, gerade unterdrückte Emotionen, jetzt nur nebenbei. Dann, was gibt's noch? Ja, eine wichtige Studie kam auch raus, Low-Fat, größter Fehler der modernen Ernährung. Gesättigte Fette gesund, Zucker und Kohlenhydrate machen krank, also sinngemäß unser Themeninhalt dieser Show. Dann eine andere Nachricht noch. Infekte können Diabetes Typ 1 begünstigen. Das gibt es jetzt schon, kann man vielleicht glaube ich schon die vierte Studie in diesem Jahr, dass halt vermutet wird, dass auch Infekte oder Bakterien oder Viren Erkrankungen Diabetes verursachen können. Und da wir heute auch das Thema hatten, Gluten spielt da auch immer noch eine Rolle. Dass vermutlich Gluten auch Diabetes Typ 1 verursachen kann. Also Typ 1 Diabetes halt gerade, woran kleine Kinder erkranken. Genau, was gibt's noch? Depressionen und Stress verkürzen die Lebenszeit und beschleunigen die Alterung durch Veränderungen bestimmter DNS-Abschnitte im Körper. Und die letzte Nachricht, die ich mir noch mitgeholt habe, was heißt das? PFOA in Lebensmitteln durch Beschichtung auf Backpapier und Co. Toxisch für die Leber, Reproduktion und hormonwirksam. Das heißt, glaube ich, halt, dass halt viele Stoffe, mit denen wir backen, kochen, halt auch zusätzlich noch Gifte abgeben. Das heißt, wir essen halt Gluten oder viele Menschen essen Gluten und dann gibt es halt immer noch Haufen andere Stoffe, die in zusätzlich verpackt sind oder wie wir halt kochen, die für unseren Körper auch nicht gut sind.
Ein weiteres Beispiel ist, glaube ich, Teflon.
Genau.
Was aus Flur besteht und speziell wenn es neue Pfannen sind und wenn die sehr heiß gemacht werden, dass der Flur herauskommt, was ja was giftig ist.
Mhm. Ja, ansonsten, das war meine Nachrichtenliste gewesen. Ja, gibt es noch eine kurze Zusammenfassung, was wir sagen können zu unserer heutigen Show?
Ich glaube, wir haben die Paleo-Diät nur kurz angeschnitten und vielleicht können wir nochmal eine Radiosendung machen, auch mit Rezepten und wie man es wirklich Schritt für Schritt angehen kann und welche Hürden, dass es dabei gibt. Und vielleicht auch mal eine Radioshow über die ketogene Diät.
Mhm. Ja. Und vielleicht kann ich auch mal was erzählen, weil ich selber Typ 1 Diabetiker bin. Wie erlebe ich die Paleo-Diät und die ketogene Diät? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant für Leser zu hören. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal vorwegnehmen, der Blutzucker ist um 90% besser als mit Kohlenhydraten, weil gerade halt diese Blutzuckerschwankungen aufs Geringste verringert werden und ja, man dadurch wirklich eine sehr gute Blutzuckereinstellung hinbekommt. Und ja, kann man uns auch für die Zukunft einfach mal vormerken. Genau, ansonsten, ja, hat noch jemand was anzumerken? Dann, ja, auf jeden Fall recht herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer. Vielen Dank für eure Kommentare. Es hat wie immer sehr gut geholfen. Jetzt haben wir noch mal ein paar andere Blickwinkel mit zu erhaschen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wird es, ja, muss eine hinter den Schlagzeilen-Show geben und dann übernächste Woche wieder eine Gesundheitsshow. Genau. Und wer vielleicht irgendwelche Ideen hat, kann uns auch eine E-Mail schreiben über das Kontaktformular von DESOT und ja, schreibt einfach und wir versuchen die Sachen umzusetzen. Genau. Gut. Dann danke an alle, auch an Sergei, Jesse, Philipp, Michi und Luke, dass ihr auch dabei wart und ja, hören wir uns beim nächsten Mal.
Danke an alle. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Danke, tschüss.